Aufstehen. Durchbeißen. Weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.
Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, die nicht ihren Problem davonläuft, das ist der falsche Ausdruck, aber die übers Laufen auch Probleme bewältigt. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, Sonja von Opel. Wie schön, dass du Zeit gefunden hast für mich. Wie geht's dir?
Liebe Chrissy, ich danke dir sehr, dass ich mich mit dir unterhalten kann. Denn ich muss zugeben, ich habe einen kleinen Fangirl-Moment. Ich bin so begeistert von dir und ich verfolge dich schon seit vielen, vielen Jahren. Auch schon damals, als du noch aktive Kickboxerin und dann Weltmeisterin warst. Und ich muss dir mal echt jetzt kurz ein großes Kompliment aussprechen. Du tanzt auf so vielen Hochzeiten, eben das Kickboxen und Biggest Loser und jetzt hier den Podcast und das Coaching und die Hundelrettungsstaffel. Und das schaue ich mir alles immer an und ich finde diesen Podcast hier, da könntest du ja eigentlich die Stunde auch alleine füllen, weil du so viel zu erzählen hast. Aber du machst es so toll und empathisch, wie du den Leuten zuhörst und sie reden lässt. Ich habe mir viele Folgen angehört und jetzt bin ich ganz aufgeregt, dass ich hier auch mal meine Geschichte erzählen darf. Und genau, die Frage, wie es mir geht, gut, denn ich bin in einem ganz neuen Modus und ich mag Veränderungen. Ich bin deshalb in einem neuen Modus, weil ich vor 3 Wochen am Knie operiert wurde und gerade lahmgelegt bin. Also alles ist gerade ein bisschen langsamer, weil ich auf Krücken unterwegs bin.
Ja, das ist natürlich für dich eine spezielle Situation, weil du bist leidenschaftliche Läuferin und ich habe lange auf dieser Idee hier mit dem Podcast rumgekaut und dachte mir, es gibt schon so viele und willst du das wirklich machen und braucht's dich und nein, mich braucht's nicht, ich habe aber trotzdem Lust, es zu tun und den Leuten was mitzugeben und von Anfang an warst du für mich ein gesetzter Gesprächsgast.
Ach, das freut mich sehr.
Ja, weil du hast mich gerade gelobt, jetzt lobe ich dich, weil du mich immer beeindruckt hast, mit welcher Energie und Lebensfreude du damals deine Krankheit besiegt hast. Wir werden gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und wir haben ja auch schon zusammen gearbeitet. Wir haben 2015 war das, da war das Shooting. Ja, ich schwanger. Du, diejenige mit der Expertise beim Laufen. Wir haben gemeinsam ein Buch rausgebracht, Pimp Your Running. Ein Buch übers Krafttraining Laufen gemischt. Und da war für mich völlig klar, dass ich dich an meiner Seite haben möchte. Und ich habe überlegt, woher wir uns schon kannten. Ich glaube, von einem Interview für Runner's World.
Ja, genau. Da haben wir eine Rubrik in Runner's World, die heißt Ein Lauf mit. Und da bin ich mit dir gelaufen und habe dich als Promi interviewt, weil wir da eben ganz gerne mal so Prominente, die nicht jetzt prominent durch den Laufsport sind, sondern aus anderen Gründen, die aber regelmäßig laufen, dazu befragen, warum sie das tun und was ihnen das Laufen gibt und so ein bisschen unsere Boulevardseite in Runner's World. Und genau, da haben wir uns kennengelernt und dann habe ich mich sehr gefreut, dass ich mit Autorin sein durfte bei Pimp Your Running und dich dann da nochmal intensiver kennenlernen konnte.
Genau. So, jetzt bist du schon wieder, was heißt schon wieder, aber jetzt bist du verletzt, das ist natürlich gemein. Wobei das ja auch immer ab und an ein wiederkehrendes Motiv bei dir im Leben war, aber du hast dich davon nie abschrecken lassen. Jetzt gehen wir doch mal nicht auf die aktuelle Verletzung zurück, sondern wir gehen mal zu dem großen Einschnitt in deinem Leben zurück. Du bist Läuferin oder ja, das bist du. Du bist Laufcoach. Erzähl doch erstmal, damit der Zuhörer weiß, wo du herkommst, wie du zum Laufen gekommen bist und was dich da antreibt.
Sehr gerne. Ich versuche nicht zu weit auszuholen, weil ich es ist jetzt schon über 20 Jahre, die ich diesen tollen Sport betreibe. Und das war 2003, da lernte ich das Laufen und meinen heutigen Mann Martin Grüning kennen. Der hat mir dann damals meinen ersten Trainingsplan für den ersten Marathon geschrieben. Ich war gerade Mutter geworden. Also ich bin 2001, kam Felix zur Welt, war ich noch sehr jung. Ich war 24, als ich schwanger wurde, dann 25. Und ich komme aus einer sehr sportlichen Familie, sehr traditionsbehaftet, also die Urgroßeltern und Großeltern und der Vater und die haben immer auf sehr hohem Niveau Reiten, Rudern, Fahrradfahren und solche Sachen betrieben und da wurde Sport bei uns in der Familie immer groß geschrieben, also man konnte mit guten Noten in Mathe punkten bei Papa oder mit guten Noten in Sport. Und ich habe alles so gemacht, war Schwimmverein und ein bisschen Leichtathletik und ein bisschen Fechten, aber ich war so Ich habe immer gerne das nicht gemacht, was man von mir verlangt hat. Und verlangt wäre gewesen, werd da jetzt mal gut drin, Kind. Und ich habe dann immer so, ach, das habe ich jetzt kennengelernt, jetzt probiere ich was Neues aus. Und jetzt probiere ich noch was Neues aus. Und zum Leidwesen meines Vaters. Also der fand es schlimm, weil ich hatte, glaube ich, schon ein Bewegungstalent, aber ich war ja nicht ehrgeizig, so richtig. Naja, als ich dann Mama wurde, war ich erstmal total geflasht, was der Körper so kann. Also diese Schwangerschaft, dieses ein Kind zur Welt bringen. Und nochmal, ich war relativ jung und ich war jetzt auch nicht so richtig vorbereitet. Dachte mir, okay, alles klar, Kind kriegen finde ich jetzt, gehört dazu, mache ich jetzt. So, und habe da dann aber auch schon das Laufen angefangen, weil ich so, also ich habe mich richtig in meinen eigenen Körper verliebt, was der so kann. Als dieses Kind dann auch da lag, dachte ich, boah, ich habe da gar nichts zugetan und da liegt jetzt so ein perfekter Mensch. Und so ähnlich war es dann mit dem Laufen auch. Ich habe das intensiviert und habe mal ein bisschen System reingebracht durch dieses Marathontraining und habe plötzlich gemerkt, boah, was da draus wachsen kann. Also von einer Joggerin, die mal eine halbe Stunde joggen geht, damit sie danach irgendwie einen flacheren Bauch hat oder so, wurde ich dann plötzlich zu jemandem, der mal systematisch mal Tempoläufe gemacht hat und einen langen Lauf gemacht hat und ein bisschen Gymnastik und so. Und plötzlich wurde ich zur Marathonläuferin und lief dann diesen ersten Marathon 2003 in München auch tatsächlich wie geplant unter 4 Stunden. Also das hatte man so in der Vorbereitung schon gesehen, so wow, das passt alles von den Zeiten. Und da war ich total begeistert, was so ein Trainingssystem mit dem eigenen Körper macht. Also erst die Schwangerschaft, was die mit meinem Körper gemacht hat und dann eben 2 Jahre später die nächste Transformation zur Marathonläuferin. Und dann hatte ich so Blut geleckt, ich habe parallel auch dann schon im Fitnessstudio gearbeitet und eine Fitnesstrainerausbildung gemacht, dass ich gesagt habe, da will ich mehr wissen und will vor allem noch mehr laufen. Und bin ein Jahr später dann schon 3:30 gelaufen, den nächsten Marathon, dann ein halbes Jahr später 3:20. Also ich habe dann richtig Sprünge gemacht und habe aber nach den Plänen von meinem Mann sehr akkurat immer eine Regel eingehalten, die ich auch heute meinen Leuten mitgebe. Ich habe mir ein realistisches Ziel gesetzt. Ich habe mir eine realistische Zeitspanne dafür vorgenommen. Und dann habe ich aber alles dran gesetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Ohne Wenn und Aber. Also trotz kleinem Kind und trotz Arbeit, die ich dann angefangen habe und trotz vielem, was das Leben damals an mich an Aufgaben herangetragen hat, hatte das dann Priorität zu sagen, so, jetzt hast du dich für den Hamburg-Marathon angemeldet, den willst du in 3:09 laufen und jetzt setze ich auch alles dran, damit ich das verwirkliche. Und das ging 10 Jahre lang echt gut. Also ich habe mich dann gesteigert auf Marathon unter 3 Stunden. Meine Bestzeit war dann irgendwann in Frankfurt 3:52. Und das war für mich so das Wunder. Wobei, es ist ja kein Wunder, aber was kann Training? Also was kann Training aus jemandem rausholen, wenn man es richtig macht? Und dann habe ich schon angefangen, ich sagte ja gerade auch schon so ein bisschen Fitnesstrainer-Erfahrungen gesammelt und habe das angefangen, an andere weiterzugeben. In Lauftreffs. Ich habe dann so meine ersten Personal-Trainingskunden in München gehabt. Wir lebten damals noch in München. Und merkte so, boah, irgendwie gelingt mir das ganz gut, weil ich bin ja keine ehemalige Top-Sportlerin, sondern eher so die, die keine Lust auf Profisport hat, sondern eher so eine Hobbyläuferin, die aber jetzt das Beste aus sich rausholt und konnte mit meiner Sprache das gut anderen erklären. Und habe dann schnell gemerkt, davon möchte ich leben, da möchte ich noch mehr rausholen. Ich hatte vorher Tourismus studiert und als Eventmanagerin gearbeitet und 2011 habe ich mich dann getraut zu sagen, Eventmanagement, Schluss, ich setze jetzt mal alles auf die Karte Sport. Und habe seitdem fristig mein Dasein als Läuferin. Und wie gesagt, da ich keine Profiläuferin bin, nenne ich mich gerne, das habe ich bei Dieter Baumann und meinem Mann geklaut, Lebensläuferin. Also ich bin wirklich jemand, der so verschiedene Phasen des Laufens durchläuft. Und so bin ich auch jetzt in einer Phase, die ich sehr wertvoll finde, nämlich mal in einer Verletzungsphase, um rauszufinden, okay, warum habe ich jetzt gerade so eine Sehnsucht nach dem Laufen? Was ist mir da eigentlich jetzt gerade wichtig dran? Warum ärgert es mich, dass ich nicht laufen kann? Und wie will ich weitermachen, wenn ich wieder laufen kann? Also das ist alles, gehört irgendwie so in so einen Lebenstopf mit rein. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich jetzt mal an Krücken lahmgelegt bin.
Das ist so ein bisschen wie das, dass man Positives gesehen hat, zumindest am Anfang der Corona-Zeit. Dieses Rausnehmen, das Neuüberdenken, das Sortieren der Prioritäten, das hast du jetzt auch gerade wieder zwangsweise. Aber die Genesung läuft hoffentlich gut.
Die Genesung läuft super. Ich bin aber auch ein vorbildlicher Patient, muss ich sagen. Also ich habe am Anfang brav Schmerzmittel genommen, obwohl ich nicht wollte. Ich habe meine Thrombosestrümpfe getragen. Ich nehme die Thrombosespritze. Ich mache Physio selbst hier den ganzen Tag, aber bin auch einmal die Woche bei einer externen Physio. Also ich mache wirklich dann doch wie ein Profisportler alles, was man tun kann, um dieses Knie wieder zum Laufen zu bringen. Das Ding ist nur, das ist jetzt langwierig, weil der Meniskus wurde mit dem Knochen verschraubt und deshalb 6 Wochen Krücken und ich darf auch eigentlich 9 Monate nicht läuferisch in die Vollen gehen. Ich muss das nochmal diskutieren, weil eigentlich wollte ich mit dem Kunden den New York Marathon laufen, der ist Anfang November. Das wäre noch innerhalb der 9 Monate. Aber ich möchte jetzt auch nicht unvernünftig sein, wenn der Arzt sagt, machen Sie es nicht, sonst war alles umsonst, dann werde ich es natürlich sein lassen. Nein, ich gebe mir Mühe, dass das alles richtig abläuft. Und bis jetzt kriege ich Auszeichnungen mit Sternchen von allen, die da drauf gucken.
Das freut mich sehr. Alles andere hätte mich auch gewundert. Wir machen mal einen Sprung. Eigentlich läuft alles perfekt. Du läufst Marathon, du liebst das Laufen, du hast dich getraut, selbstständig zu machen als Laufcoach, was ich schon sehr bewundernswert finde. Das ist auch so ein Job, den es eigentlich nicht gibt, ne? Aber du machst ihn und zeigst einfach, dass es den gibt.
Wobei ich in letzter Zeit versuche zu vermeiden, mich Coach zu nennen, weil der Begriff so inflationär benutzt wird. Und es gibt wirklich die einen und die anderen. Ich bin vielleicht irgendwo in der Mitte. Ich bin viel auch autodidaktisch, habe ich mir so beigebracht, und aber auch viel Lebenserfahrung. Und ich mache es jetzt eben, wie gesagt, seit 2011. Also ich weiß, wovon ich rede. Trotzdem nenne ich mich mittlerweile lieber Trainerin als Coach. Einfach um die mich neu suchen und nicht sagen, ah, noch so ein selbsternannter Coach, der mir jetzt hier sagt, wie mein Leben besser wird. Also ich bin Lauftrainerin, ja.
Ja, kann ich absolut. Also ich habe mit diesem Begriff Coach auch, hadere ich auch, wenn ich mich selbst so bezeichne. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Du hattest Krebs. Und andere Menschen würden da verzweifeln, hinschmeißen, und du warst ja auch noch nicht alt. Und aber wie du mit der Situation umgegangen bist, und das ist das, was ich meinte mit nicht davonlaufen, sondern durch das Laufen ein Problem lösen. Nimm uns mal mit in die Zeit. Was hattest du für einen Krebs? Was war das für Therapien? Wie bist du damit umgegangen? Und was hat dir das Laufen derzeit gebracht?
Das ist eine sehr emotionale Geschichte. Die ist auch privat, aber ich erzähle sie gerne. Vorneweg, ich nenne es den Prinzessinnenkrebs. Also der ist nicht, was die Krankheitsgeschichte körperlich angeht, nicht zu vergleichen mit vielen anderen Krebserkrankungen, sondern ich habe nie Schmerzen gehabt und ich habe auch nicht groß gelitten körperlich. Es war eher mental echt ein Brett. Ich sagte ja gerade schon, ich bin Marathon-Bestzeit dann 2:52, dann merkte ich werde nicht besser, aber irgendwie war dann so der Ehrgeiz immer noch da, da muss noch mal ein bisschen höher, noch mal ein bisschen schneller, noch mal ein bisschen weiter, nee, schneller eben nicht, aber weiter. Also habe ich gesagt, ich muss jetzt Ultra laufen. Ultra laufen ist so das, was dann alle nach dem Marathon sich rauspicken, die noch nicht genug haben. Und es lief auch zunächst ganz gut. Ich lief dann meinen ersten 60er am Wörthersee und wurde direkt Zweite und merkte so, oh, weil ich konnte damals im Marathon noch unter 3 Stunden laufen. Und da ist man dann im Ultrabereich, wenn du das Tempo halbwegs auf die Ultrastrecke bringst, bist du bei den Frauen vor allem schon so ganz gut dabei und dachte so, jetzt mache ich hier so richtig Karriere. Also Zweite am Wörthersee, dann lief ich beim renommierten Rennsteiglauf über 74 Kilometer Dritte, also Gesamtdritte Frau war ich da und dachte echt so, boah, als Newbie jetzt gleich so vorne mitrennen. Also ich war wirklich mal wieder in mich und das Laufen verliebt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt die 100 Kilometer. Jetzt 100 Kilometer in Biel. Einmal musst du nach Biel, ist so ein Spruch. Das ist ein Lauf durch die Nacht in der Schweiz, geht um 22 Uhr abends los. Und das war 3 Wochen nach dem Rennsteig. Und ich renne durch diese Nacht von Biel und man muss sich vorstellen, das ist sehr aufwendig. Man fährt da in die Schweiz, packt seinen Ehemann ein, setzt den aufs Rad und sagt, du begleitest mich jetzt, so wie ich dich vor ein paar Jahren auch begleitet habe. Bitte hier mit dem Fahrrad einmal quer durch die Nacht. Und ich lauf los und merk, irgendwas ist anders. Also noch vor 3 Wochen am Rennsteig, da konnte ich so aus dem Vollen schöpfen und der ganze Lauf war wie so ein Rausch. Und in Biel, ich war irgendwie, ich hatte kalten Schweiß auf der Stirn, mir taten die Brüste so komisch weh, ich habe geschwitzt, mein Bauch war so komisch und das schon bei Kilometer 20. Und ich lief zwar vorne mit, ich war glaube ich sogar in Führung und dann kam Martin eben im Rad zu mir und dann ist mal so Mitternacht irgendwo in der Schweiz und ich habe gesagt, oh, lass schon mal Schuhe wechseln. Es ist zwar viel zu früh, aber ich muss schon mal Schuhe wechseln. So, Schuhe gewechselt und es wurde nicht besser. Ich habe mich einfach schrecklich gefühlt. Und dann sagst du deinem Mann so nachts um 00:30, der da neben dir auf dem Fahrrad sitzt, das wird heute nichts, ich steig jetzt aus. Ich weiß nicht, was los ist. Eigentlich hätte alles gepasst, aber es wird heute nichts. Und was sollte er denn machen? Er hat gesagt, ja, alles klar, dann bin ich ausgestiegen, habe sogar die Zwischenwertung da noch gewonnen. Und habe aber die Welt nicht verstanden. Also ich saß dann da nachts um 4 in so einem Shuttlebus, der mich zurückgebracht hat. Und da, ich verstehe es nicht. Also so. Und ein Bauchgefühl hat mir dann gesagt, ey, das fühlt sich an wie vor 20 Jahren, als du mit Felix schwanger warst. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, weil ich habe mit einer Hormonspirale verhütet. Das war schon die dritte nach Felix' Geburt. Die hatten wir immer 5 Jahre. Und wir hatten ja auch keine Kinder. Ich war über 40 und so. Trotzdem habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Und ich dachte so, kann gar nicht sein. Bin zum Frauenarzt und der hat Blut abgenommen und ich hatte ein Beta-HCG von 160.000 und er sagte schon, das war ein sehr hoher Schwangerschaftswert. Und komisch, ich sehe kein Embryo. Also, um es kurz zu machen, es war eine fehlangelegte Schwangerschaft. Tatsächlich, es fand eine Befruchtung statt, trotz dieser Hormonspirale. Aber keine Eileiterschwangerschaft, sondern das nennt man Blasenmole. Also da fehlt dann der weibliche Chromosomensatz und die männlichen Zellen reagieren. Der ganze Körper ist auf Schwangerschaft gepolt. Ja, die Brüste wachsen, der Bauch wird größer und der Körper sagt sich, juhu, wir kriegen jetzt ein Kind. In Wirklichkeit wachsen da nur Blasen, die ein ganz aktives Zellgewebe sind in der Gebärmutter. Und das musste dann schnellstmöglich rausoperiert werden, damit der Körper eben aufhört zu denken, er wäre schwanger. Und damit ging schon so eine Achterbahnfahrt einher, denn im ersten Moment war ich geschockt, ein Kind, ich bin noch 41, und im zweiten Moment habe ich mich ein bisschen gefreut und dachte so, also mein Mann ist nicht der Papa von Felix, und ich dachte dann so, aber jetzt mit Martin nochmal ein Baby kriegen und okay, ich lasse mich drauf ein, ja, dann bist du halt nochmal Mama, bis du 60 bist und Felix kriegt nochmal Geschwisterchen. Und ich, also es waren so 2 Tage, wo ich das dann plötzlich wollte. Und das war, glaube ich, so das Härteste an der ganzen Nummer, dass dann, also dann hieß es, nee, doch kein Kind. Und dann war so ein bisschen so, ah ja, okay, ja, ist in Ordnung. Diese Blasenmole wurde rausoperiert, ich bin nach Hause gefahren und es ruft mich die Klinik an am nächsten Tag und sagt, kommen Sie bitte nochmal, wir haben das jetzt in der Pathologie gehabt. Das war ein Chorionkarzinom. Ich hatte davon noch nie gehört, ich habe das gegoogelt, wenn man sich damit beschäftigt. Sehr, sehr selten. Aber weil es eben aus diesem, also es hat sich in dieser Blasenmole entwickelt und weil das so ein aktives Zellgewebe ist, ist es sehr gefährlich, weil das, diese Zellen sehr schnell invasiv werden können. Die können sehr schnell auf Leber, Niere, Lunge, Gehirn. Und ich habe dann eine Freundin angerufen, die in der Charité in Berlin arbeitet, und die sagte diesen geschickten Satz, ach, Chorionkarzinom, das hat man selten. Wir hatten neulich eine Frau hier, da haben wir nur noch hinterher therapiert, die war nach 6 Wochen tot. Und ich dachte so, okay, ich war eben noch Dritte beim Rennsteig und jetzt bin ich auf dem Weg in die Onkologie und habe irgendwie was Tödliches in mir gehabt. Also es war ja dann schon rausoperiert. Trotzdem waren dann so die Alarmglocken an, dann wollten mich auch Chefärzte sehen, weil sie gesagt haben, ach, Chorionkarzinom hatten wir im Studium mal, aber noch nie gesehen. Zeigen Sie uns mal die Frau von Opel. So, und dann wurde eine Chemotherapie gemacht als Prophylaxe, um einfach sicher zu gehen, nicht, dass doch noch mal irgendwo eine Zelle sich versteckt hat, dass wir die eliminieren. Außerdem natürlich ein Staging, es waren keine Metastasen da. Und das habe ich Biel zu verdanken, dass ich eben so früh ein so gutes Körpergefühl hatte, dass ich gemerkt habe, da stimmt was nicht. Also ich hätte es auch ja später irgendwann gemerkt, weil ich hätte noch mehr Schwangerschaftsanzeichen dann entwickelt wahrscheinlich. Aber ich habe einfach sehr früh gehandelt. Ich habe sehr früh gemerkt, stopp. Irgendwie, ich kenne meinen Körper und irgendwas ist nicht wie immer. Und deshalb sage ich, Prinzessinnenkrebs, das Ding war eigentlich dann innerhalb von 8 Wochen erledigt. Also ich habe dann diese Chemo gemacht. Dann musste ich mir noch ein paar Jahre lang regelmäßig, musste dieser Beta-HCG kontrolliert werden, dass der nicht wieder hochgeht, weil das wäre ein Tumormarker gewesen sozusagen. Ist nicht passiert. Ich bin kerngesund und habe heute meine Story zu erzählen. Aber psychisch hat es mich halt echt gebeutelt. Weil ich war bis dahin so vom Glück verfolgt, es hat immer alles funktioniert. Ich habe von den Marathons gerade erzählt, vom ersten, den ich in 4 Stunden laufen wollte, den bin ich in 4 Stunden gelaufen, bis hin zur Marathon-Bestzeit und so. Hat immer alles geklappt und plötzlich hat man da so einen Stein, über den man stolpert und voll auf die Nase fliegt. Also nicht nur, dass der 100er futsch war, sondern auch so diese Erkenntnis, oh, da schlummert noch ein Kinderwunsch in mir, nee, doch nicht, oh, du hast gerade eine Krebserkrankung. Ich muss dazu sagen, mein Vater starb mit 62 am Lungenkrebs nach einem halben Jahr Krankheit. Da war ich 30 und das war auch so, aua, es tat echt weh. Und so diese Erkenntnis, naja, ich bin meinem Vater genetisch sehr ähnlich. Ich bin jetzt 30, vielleicht ist die Hälfte meines Lebens jetzt auch schon rum. Und dann hat man 10 Jahre später selbst mit diesem Thema zu tun. Das hat echt viel mit mir gemacht. Und dann kam noch so ein Tüpfelchen oben drauf dazu. Im August habe ich die Chemo gemacht, im September war dann, sagte der Arzt, alles klar, das wird und schönes Leben noch. und ich kriege einen Anruf aus der Notaufnahme in München. Mein Sohn wurde eingeliefert und hatte sich mit einem Böller die Hand zerschossen und hat zwei Finger verloren. Und das war so direkt auf diese Krebskiste drauf. Also mein erster Gedanke war, bitte lieber Gott, gib mir den Krebs zurück, wenn mein Sohn wieder seine 10 Finger hat. Also ich heule ja heute noch, das hat mich psychisch zerrissen. So diese Erkenntnis, bisher lief alles am Schnürchen, ich habe dieses kerngesunde Kind auf die Welt gebracht, alles lief toll und plötzlich bricht alles zusammen. Also es ist ja nicht zusammengebrochen, der junge Mann, der studiert heute Physik und hat vorher eine Schreinerlehre gemacht mit 8 Fingern, also ihm fehlen die Endglieder an der rechten Hand, Zeigefinger, Mittelfinger. Und es war auch seine eigene Blödheit, er hat dadurch sehr, sehr viel gelernt und dieser Knall, der ihm die Hand zerschossen hat, hat ihn sicherlich davor bewahrt, dass viele andere schlimme Dinge passieren hätten können, so. Nur trotzdem hat es mich damals echt zerrissen. Und zwar nicht nur für eine Woche, sondern eigentlich waren dann auch die Jahre danach, hat lange gedauert, bis ich wieder so ein Vertrauen ins Leben gewonnen habe. So, es kann immer was schiefgehen, aber es kann auch wieder gut werden.
Inwiefern hat dir das Laufen geholfen, da rauszukommen?
Sehr und dann auch wiederum nicht. Deshalb sitze ich heute hier mit dem kaputten Knie. Denn ich bin natürlich dann auch diesen ganzen Tränen weggelaufen. Ich habe dann zum Beispiel ein Streak angefangen und bin 1000 Tage am Stück jeden Tag gelaufen. Ein Streak ist, nennt man, wenn man mindestens eine Meile am Tag gelaufen ist. Da gibt es sogar in Amerika eine Running Streak Association und da könnte man sich registrieren und muss eben dann nachweisen, dass man jeden Tag eine Meile läuft. Und der war bei mir 1000 Tage lang. Also der Rekord liegt bei, ich glaube, Ron Hill hält ihn noch, bei über 50 Jahren Streak Running. Also da gibt's echt Verrückte, die laufen jeden Tag. Und ich wollte mal ausprobieren, wie sich das anfühlt und dachte, naja, ein Jahr lang kann jeder, 1000 Tage ist eine coole Zahl. Also ich habe das 2,5 Jahre jeden Tag gemacht und habe damit auch angefangen, ich glaube 2018, ja, müsste ich jetzt nochmal genau gucken, aber 2018. Und das war so Teil meiner Genesung. Ich brauchte dann dieses tägliche draußen Laufen und mal war es nur die Meile, mal waren es 50 Kilometer, also es war wirklich alles dabei. Aber ich brauchte dieses tägliche Laufen wie ein Treppengeländer, wie ein, da fährt die Eisenbahn drüber, ich ziehe heute meine Schuhe an und ich gehe an die frische Luft. Ich lass mich nicht unterkriegen vom Leben. Und da gab es gar nicht den Punkt, das in Frage zu stellen, ob ich jetzt laufen gehe oder nicht, sondern mir war dieser Streak wichtig und also mache ich das. Und so funktioniere ich leider. Also ich muss mir immer irgendwas vornehmen und dann mache ich das auch. Wenn ich das einmal dann brechen würde, das, was ich mir davor genommen habe, dann würde diese Formel nicht mehr funktionieren, ja, weil das ist eine Mindset-Sache und mir ist mein eigenes Mindset immer sehr wichtig. Und ja, dieser Streak hat mich in der schlimmsten Phase davor bewahrt, irgendwie mich unter der Bettdecke zu verkriechen und 3 Wochen nicht rauszukommen, was auch gar nicht gegangen wäre. Also ich habe ja einen Hund und mein Kind war ja auch noch nicht volljährig, der musste noch durchs Abi, trotz seiner ganzen Faxen, die er im Kopf hatte und so. Also ich hatte ja auch schon meine Aufgaben. Außerdem wollte ich das Ding mit den 100 Kilometern weiter. Also ich habe gesagt, so, und jetzt erst recht, ich lasse mir doch von so einem blöden Krebs nicht meinen 100-Kilometer-Traum nehmen. Und da habe ich mich dann wie so ein Terrier dran festgebissen und da hat mir das Leben noch eine kleine Ohrfeige verpasst. Also ich bin dann 2019 am Bodensee mal 100 Kilometer gelaufen, privat, weil Kumpels von mir den umrundet haben. Das sind satte 200 Kilometer. Zwei ganz harte Jungs und mein Mann und noch eine Freundin, die haben die mit dem Auto begleitet. Wir sind in Lindau gestartet und da habe ich gesagt, ah, Moment mal, ich hänge mich mit ran, Leute, ich laufe die Hälfte mit. Nämlich bis Stein am Rhein. Das sind dann 100 Kilometer und dann gehen die Jungs auf ihre zweite Hälfte, auf die zweiten 200. Und das Gute war, dann bin ich das kleine Licht, ja, weil hier geht's ja um nichts. Sonja läuft ja nur die Hälfte, aber für mich war es dann so im Vorbeigehen mal diese 100 Kilometer wenigstens einmal gelaufen zu sein. Und das hat funktioniert. Also da bin ich wirklich mit denen von Lindau nach Stein am Rhein, hatte das in 11,5 Stunden mit inklusive aller Pausen und so geschafft. Die Jungs haben es auch geschafft. Innerhalb von 24 Stunden sind die dann in der Nacht durch die Schweizer Hälfte gerannt. So, und dann dachte ich, und jetzt im Wettkampf. Jetzt will ich im Wettkampf beweisen, dass ich 100 Kilometer nicht nur in 11,5 Stunden, sondern auch unter 10 laufen kann. Und da habe ich drauf hintrainiert. Ich habe nicht immer klug trainiert. Ich habe teilweise viel zu viele Kilometer gemacht, dafür viel zu wenig Krafttraining gemacht, viel zu wenig auf richtige Regeneration geachtet. Also ich lief dann schon sehr viel mit Hüftschmerzen auch. Mir tat die rechte Hüfte viel weh. Aber ich habe es immer im Griff gehabt, das Knie tat mir auch schon weh, aber ich habe dann, mein Spruch ist immer, wo es weh tut, muss Kraft hin. Also ich habe dann brav Squats, also Ausfallschritte und Kniebeugen gemacht, genau, Kniebeugen, Ausfallschritte, rauf und runter. Es hat nichts geholfen. Ich bekam diese Hüftschmerzen nicht in den Griff. Nichtsdestotrotz wollte ich unbedingt an den Start und war auch eigentlich fit 2020. Und dann brach Corona aus und der Wettkampf in Wuppertal, den ich damals laufen wollte, wurde abgesagt. Und ich war eigentlich so, dass ich sagte, ich schaffe die 100 jetzt. Und dann kam, wie gesagt, diese Absage, pandemiebedingt. Und da war ich echt stinkig. Und dann habe ich aber trotzdem weiter trainiert. Die Hüftschmerzen wurden schlimmer. Ich habe trotzdem, wie gesagt, wie so ein Terrier hing ich an diesem Ziel dran. Und dann war es nochmal echt gemein. Dann war ich nochmal fit. Ich bin Ostersamstag 70 Kilometer um den Starnberger See gelaufen im 5:30er Tempo. Und ich hätte an dem Tag die 30 noch dranhängen müssen. Das wäre eine super 100er Zeit geworden. Aber ich wollte ja im amtlichen Wettkampf. Naja, und 3 Wochen später wäre ich wieder angetreten und bekam selbst Corona. Also es war wirklich wie so ein Wink vom Himmel irgendwie. Ich habe dann 4 Tage vorm Start, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Also ich, und dann war ich auch richtig, richtig krank. Und dann war ich so sauer. Da lag ich dann wirklich mal 4 Tage unter der Bettdecke. Ich hatte den Streak dann auch schon beendet. Und da habe ich Rotz und Wasser geheult, war völlig fertig, dass jetzt diese Corona-Erkrankung ausgerechnet da, wo ich so das Gefühl habe, ich habe jetzt die Hüfte trotz der Schmerzen so weit, ich hätte das irgendwie hingekriegt. Und plötzlich bin ich aufgewacht und habe in den Spiegel geschaut und sagte, sag mal, Frau von Opel, was machen Sie da eigentlich? Sie heulen, weil Sie nicht 100 Kilometer unter 10 Stunden laufen dürfen, weil das Schicksal irgendwas dagegen hat. Da draußen tobt eine Pandemie im zweiten Jahr. Wir bekamen ja dann den Angriffskrieg auch irgendwann. Und zwar, also ich merkte, ich bin hier mit Weltkatastrophen konfrontiert und bin selbst darüber verzweifelt, dass ich nicht 100 Kilometer laufen darf. Jetzt realisiert das mal und pack mal alles ins richtige Verhältnis für mich. Und hab diesen 100-Kilometer-Traum in die Schublade gesteckt und mit dem Schlüssel abgeschlossen und den Schlüssel in die Isar geschmissen. Weil ich einfach gesagt habe, das soll jetzt vielleicht einfach nicht sein. Und jetzt konzentrierst du dich mal auf die Dinge, die vielleicht uns als Menschheit und uns als Familie und meinen Kunden und diesen Dingen, also wo ich heute was ändern kann, darauf konzentrierst du dich jetzt mal und nicht auf irgendeinen Traum, dem du seit 2017 hinterherjagst und der dir eine blöde Kiste nach der anderen beschert, damit ist jetzt mal Schluss. Und das war, also es hat lange gedauert, ich kann da jetzt heute so innerhalb von 4 Minuten drüber reden, aber das waren Monate, bis ich begriffen habe, man muss dann auch mal was loslassen. So, und warum mein Knie eben heute kaputt ist, die wurden dann immer schlimmer, diese Knieschmerzen. Und ich habe dann rausgefunden, naja, weil der Meniskus, der Innenmeniskus am Hinterhorn komplett abgerissen war. Und zwar schon seit längerem. Und es würde mich nicht wundern, wenn auch die Hüftschmerzen mit diesem abgerissenen Meniskus zu tun hatten. Wenn sowieso diese ganzen Stressreaktionen im Knie mit diesem abgerissenen Meniskus zu tun haben. Und jetzt lag ich endlich unter Messer, der wurde refixiert. Und jetzt gehe ich durch diese Reha. Und das ist so metaphorisch für mich alles. Und ich kann so mich mal neu resetten, dass es echt gut tut.
Da sind jetzt sehr viele Punkte gefallen und ein Punkt, also zum einen für die zeitliche Einordnung, wann war das mit der Krebserkrankung?
Das war 2017.
2017, also das heißt, das Laufen, das war wirklich direkt im Anschluss und ich glaube, du bist sogar während der Chemo gelaufen.
Ja. Ja, ja. Das war mir auch wichtig, genau. Und ich habe das auch gepostet dann sehr schnell und habe gesagt, also das ist jetzt so, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Und ich war ja echt fit. Also ich war ja, wie gesagt, zum dritten Mal, weil ich da so stolz drauf bin, dritte beim Rennsteig. Und danach war Biel. Und dann bin ich weitergelaufen. Und ich weiß noch, wir liefen dann in New York den Marathon, mein Mann und ich, weil wir diese Reise schon länger gebucht hatten, nach der Chemo. Und ich musste auf meinen Mann warten, weil der hatte da Wadenauer. Und wir liefen dann, weil wir die letzte Hälfte eigentlich nur noch gingen, nur 3:30. Und ich wäre da alleine, wäre ich nicht bei ihm geblieben im Central Park und mit ihm teilweise gegangen, wäre ich da locker 3:15 gelaufen. Also nachdem ich Chemotherapie gemacht habe. Also ich war echt noch auf einem sehr hohen Niveau ziemlich fit. Hab dann aber nochmal aus psychischen Gründen dann Federn gelassen, weil mir einfach so, da war viel durcheinander einfach. Also ich wusste dann auch nicht, an was halte ich mich jetzt fest, wo ist eigentlich jetzt das Trainingssystem, was will ich. Deshalb war 2018 so ein komisches Jahr und da fing dann der Streak auch an und 2019 dann die Bodensee-Geschichte.
Du hast gerade einen Punkt erwähnt, ganz am Ende, und zwar die Beerdigung eines Lebenstraums. Und ich glaube, das ist was auch manchmal richtig gut tun kann. Weil man wieder das sieht, was man eigentlich schon hat oder was man erreichen kann. Weil manchmal verrennt man sich ja auch. Also mich hat es so ein bisschen erinnert auch, ich wäre auch gern zweimal Mama geworden und es hat halt nicht sein sollen. Und aber das war auch diese ähnliche Situation. Man fängt dann an zu verkrampfen, man will das unbedingt und man macht das, denkt dann eigentlich nur noch daran von Monat zu Monat. Und irgendwann habe ich mir gedacht, bist du eigentlich doof? Du siehst ja gar nicht mal, was du hast. Du hast eine wunderbare Tochter, sie passt auch gut, klingt jetzt so komisch, sie passt gut ins Leben, aber du weißt, verstehst vielleicht, was ich meine, weil es kann ein Kind kommen, was spezielle Bedürfnisse hat oder was ganz anders ist, vielleicht eher schüchtern oder kann ja sein und dann wirst du es genauso lieben, aber du wirst dich anpassen und das war auch ein längerer Prozess zu sagen, nee, eigentlich bin ich so, wie es ist, total happy und dann haben wir halt nur eine Tochter. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Es sind zwar unterschiedliche Baustellen, aber eigentlich schon ähnlich, weil es auch ein Lebenstraum. Und dann fängt man an, wieder das Leben zu sehen, was man hat und zu schätzen und neu zu sortieren. Würdest du mir da zustimmen?
Zu 100%. Und ich finde, Ehrgeiz hat auch immer was mit Gier zu tun. Wenn man da eine Affinität zu hat, und ich habe definitiv eine Affinität zu diesen Glücksgefühlen, zu diesem körpereigenen Dopamin, was ausgeschüttet wird, wenn man so ein Ziel erreicht hat. Und ich bin da so eine Raupe nimmersatt, ja. Und dann habe ich meine, ursprünglich war mein Wunsch, ich bin jetzt Mama, ich möchte einmal einen Marathon laufen. Aus einmal einen Marathon laufen wurde, oh, ich will noch mehr laufen, mal gucken, was noch geht. Aus mal gucken, was noch geht, wurde, ich will unbedingt mal unter 3 Stunden laufen. Und dieses unter 3 Stunden laufen, da habe ich, also ich bin 2, 3 Jahre gegen diese 3-Stunden-Mauer angerannt. Also dann lief ich 3:02 und dann lief ich 3:00:30 und dann, also das war wirklich, und man hat im Marathon immer nur einen Schuss oder 2 Schüsse im Jahr, sage ich mal, wenn man es richtig macht. Das heißt, verpasst, wieder ein halbes Jahr erst regenerieren, dann trainieren, dann nächster Versuch und so. Und dann schafft man es endlich. Das war in London 2009, da lief ich dann 2:58, mutterseelenallein, bin ich da hingefahren und habe das umgesetzt und merkte so, während des Marathons, heute klappt's. Und dann läufst du da vom Buckingham Palace über die Ziellinie und guckst auf die Uhr und wirklich nach Jahren wird so ein Wunsch wahr. Ich wollte einmal den Marathon unter 3 Stunden laufen und dann ist es so ein krass tolles Gefühl, dass du sagst, nochmal, nochmal. Und dann bin ich natürlich nochmal angetreten, nämlich in Berlin, weil ich da jetzt auf der schnellsten Strecke der Welt und da lief ich 2:54. Da ist ja noch mehr möglich. Nochmal, nochmal. Und dann war mein nächstes Ding, ich will unbedingt mal einen Marathon gewinnen. Und dann habe ich tatsächlich mir Freiburg ausgeguckt, weil ich wusste, da laufen keine Kenianer vorne oder deutsche Topläufer, sondern das geht immer so an die regionalen Tops weg, der Sieg. Und dann habe ich es geschafft, in Freiburg zu gewinnen. Und das war wieder so ein Ja und nochmal, nochmal. Und man wird süchtig nach, okay, noch ein Ziel und noch ein Ziel. Und ich sage, die 100 waren ja zum Greifen nah. Deshalb wollte ich es nicht wahrhaben. Ich wollte nicht wahrhaben, dass das jetzt nicht funktioniert. Aber wenn dann irgendwann der Körper dir bei jedem Lauf sagt, ey, da läuft was nicht rund im Getriebe, also dass die Hüfte jetzt wirklich sich gar nicht mehr beruhigt, ja, und du beim Autofahren Schmerzen hast, beim Schlafen Schmerzen hast, sowieso beim Laufen Schmerzen hast, und du bist aber dann so verbissen in das, was du da erreichen willst, da wird aus Ehrgeiz dann was Ungesundes plötzlich. Und das musste ich begreifen. Und mein Problem als Coach ist, dass ich habe den Wahlspruch, den ich meinen Leuten immer mitgebe, wo ich sage, wenn du es träumen kannst, kannst du es machen. Den hat Walt Disney scheinbar mal kreiert, diesen Spruch. Und den klopfe ich immer rüber und sage, komm, such dir ein schönes Ziel, träum davon. Es muss wichtig sein für dich und dann erreichen wir es. Aber, habe ich ja eingangs schon gesagt, das Ziel muss realistisch sein. So. Aber selbst da bin ich jetzt auch so ein bisschen gebeutelt, wie gesagt, durch Pandemie und Co., dass ich manchmal denke, wenn jetzt jemand mit 65 zum 17. Mal versucht, in Berlin die 4 Stunden zu knacken, und er hat mit 55 vielleicht angefangen zu laufen und es wird eigentlich immer langsamer und wir sind jetzt bei 4:17 und so, dass ich dann irgendwann sage, weißt du was, Herbert? Lass es doch einfach gut sein. Genieß doch einfach, dass du mit deinen 65 immer noch regelmäßig läufst. Muss es denn die 4 Stunden in Berlin sein? Und das tut mir aber weh als Coach, das dann dem so zu sagen, weil eigentlich will ich dem Herbert sagen, Herbert, go for it, komm, jetzt beißen wir nochmal die Zähne zusammen und du schaffst es unter 4. Aber meine Erfahrung als Coach sagt mir, nee, der wird Jahr für Jahr älter, die Tempoläufe werden immer langsamer, der war jetzt auch schon 2-mal verletzt. Das eigentlich macht es dann mehr Stress und bringt mehr negative Feelings mit sich, ständig da einem Ziel hinterher zu jagen, was echt schwierig ist zu erreichen. Ist so ein Dilemma für mich als Trainer, dann auch manchen mal von einem Ziel oder von einem Wunsch oder von einem Traum runterzuholen und zu sagen, lass uns doch mal erst ein kleines Brötchen backen. Und nee, nicht nur erst, lass uns insgesamt nur ein kleines Brötchen backen. Mehr wird nicht drin sein.
Aber ich glaube, das ist ja das, was du eigentlich am Anfang ja schon gesagt hast. Und das ist auch meine Prämisse immer. Man braucht, also ich sage immer, um Ziele zu erreichen, muss man Ziele haben. Und zwar realistische. Und wenn, also Marathon unter 4 Stunden in dem Alter, selbst wenn man länger dabei ist, ist halt irgendwann nicht mehr realistisch. Und da haben wir dann wieder die falsche Zielsetzung. Also ich glaube, die korrekte Zielsetzung ist das A und O. Und ich merke das bei mir im Coaching, die Leute zu mir kommen und dann frage ich immer, was ist denn, nenn mir erstmal dein Ziel, was ist dein Ziel? Und dann kommen immer so ganz schwammige Ziele. Ich will abnehmen oder ich will mich in meiner Haut wohlfühlen, aber das ist kein konkretes Ziel, das ist nichts, was du erreichen kannst. Was du brauchst ist, ich will morgen zum Beispiel eine halbe Stunde am Stück laufen gehen. Das ist ein konkretes Ziel. Ich will nächste Woche 300 Gramm abnehmen. Das ist ein konkretes Ziel. Alles andere sind keine konkreten Ziele, sondern das ist eine schwammige Gefühlssache, die zwar wichtig ist, aber die nicht zu einer Fokussierung taugt. Und natürlich muss man dann auch immer wieder nachjustieren. Ja, also das macht ja ein Profisportler auch oder jemand, der erfolgreich ist. Man muss doch immer mal wieder stehen bleiben, sich umschauen und sagen, passt das alles noch, wie ich mir das so gesetzt habe, so wie du jetzt auch neu justiert hast. Und was mir vorhin bei deinem Erzählen auch noch aufgefallen ist, das ist jetzt ein ganz anderer Punkt, aber bevor ich ihn vergesse, ich habe mir extra aufgeschrieben, du hattest erzählt gehabt mit deinem Körpergefühl. Ich glaube, das ist auch etwas, was so, so wichtig ist und was so viele Menschen heutzutage verloren haben, auf ihren Körper zu hören. Du hast es auch verloren, also du hast es nicht verloren, sondern du hast ihn ignoriert. Du hast ja genau gewusst, dass dein Körper sagt, hier mach mal einen Gang runter, aber du hast es schön ignoriert. Aber dieses mit dem Karzinom damals, da so frühzeitig zu reagieren und zu sagen, Mensch, dieses Bauchgefühl, nee, ich höre hier auf. Und es ist ja, und das war in meinen Augen, glaube ich, genau die richtige Situation, weil oder Reaktion, weil so ein Ultramarathon ist eine Stresssituation pur für den Körper. Es ist ja jetzt nicht so, dass du da auf einem regenerativen Lauf unterwegs bist. Und da nicht noch zusätzlich einen Stressfaktor reinzubringen, wer weiß, was das damals bewirkt hat. Und dieses frühzeitige Hören auf den Körper, das verlieren so viele Menschen. Ja, und das ist etwas, was so schade ist in unserer heutigen Zeit, weil unser Körper, wir haben ja nur den einen und der spricht eigentlich so schön mit uns, aber wenn wir ständig drüber bügeln und alles ignorieren, dann sagt er sich auch irgendwann, ja, weißt du was, dann macht ein Mist alleine, dann sag ich halt nichts mehr, hörst du ja eh nicht.
Ich sage immer gerne, und das sage ich zu gesunden Menschen, die einen gesunden Körper haben, weil natürlich gibt es Erkrankungen, da ist das nicht der Fall, aber ich sage immer, der Körper ist dein Freund. Der Körper möchte in erster Linie, dass du lebst und dass du alt wirst und dass also Zellen reproduzieren sich und die tun alles, damit das Leben stattfindet. So. Und alles, was dein Körper dir sendet an Signalen, sendet er dir, weil etwas nicht optimal ist. Und darum muss man drauf hören. Und ich muss sagen, wir Frauen haben eigentlich echt einen Vorteil. Sage ich jetzt so, ich bin jetzt 48 und mache langsam Erfahrungen mit einer Hormonumstellung, mit den Wechseljahren, die so ums Eck kommen. Und hab's erst verflucht, hab jetzt auch viele Bücher gelesen und dachte, boah, wie unfair, was wir Frauen da durchmachen. Und sehe es jetzt anders und sage, nee, eigentlich ist das total spitze. Weil wenn wir da durch sind durch diese Wechseljahre, dann haben wir uns so viel mit unserem Körper auseinandergesetzt und dem, was da passiert, ohne dass wir was dafür können, weil einfach die Hormone sich verändern. Wir haben dann mit 55 oder wann auch immer man da durch ist, begriffen, dass wir jetzt nicht mehr ganz, ganz jung sind, dass wir jetzt ein alternder Zellhaufen sind, ja. Und jetzt sage ich was Freches. So mancher Mann begreift das nicht. Also ich habe so manchen über 70-Jährigen bei mir in den Laufcamps, ja, die mich dann mit großen Augen angucken. Aber warum bin ich denn nicht mehr so schnell wie mit 45? Wo ich so denke, ja, Digi, guck doch mal in deinen Pass. Also das würde eine Frau nie so fragen, ja. Die Frau hat dann verstanden, ey, ich habe die letzten Jahre so viel Nachtschweiß hinter mir und so viel Aggressionsausbrüche und so viel komische Phasen, in denen ich nicht ich selbst war. Ich habe begriffen, dass ich jetzt nicht mehr so bin wie mit 35. Und ich sehe das alles positiv, ja. Und finde auch, ja, ich muss ja sagen, ich hatte ja 15 Jahre diese Hormonspirale, da hatte ich keine Periode, ich hatte auch gar keine Ahnung von Zyklus und so. Umso erstaunlicher war ja dann, dass dann diese komische, ominöse Schwangerschaft kam, die im Krebs endete. Und ich habe dann keine Hormonspirale mehr eingesetzt und bekam plötzlich nochmal meine Periode. Also ich habe dann eben gar nicht verhütet, keine Fremdhormone und habe nochmal richtig einen Zyklus gekriegt bis heute, ja. Und habe nochmal ganz neu dann mit weit über 40 gelernt, was es eigentlich bedeutet, den Eisprung zu haben, in der zweiten Zyklushälfte zu sein, wieder in die erste zu gehen, wo man mehr Kohlenhydrate braucht und in so. Also einfach da so, ich habe dann auch als Coach erst angefangen, meine Athletinnen darauf anzusprechen, zu sagen, hast du einen intakten Zyklus, wollen wir das ins Training integrieren, weil das total Sinn macht. Und das war nochmal so richtig Neuland für mich, was ich wirklich mittlerweile als etwas sehe, wofür wir dankbar sein können, dass wir den Körper haben, der uns da hin und wieder mal auf eine Bahn lenkt. Also der hat ja immer die Nase vorn. Der Körper ist der als erstes sagt, hallo, ich lebe, und der als letztes sagt, so, und jetzt sterbe ich. Also das ist nicht der Kopf, sondern das kommt körperlich. Deshalb muss das eigentlich auch immer die Nase vorn haben.
Das ist ganz interessant, wie du das ansprichst, weil für mich war das ja so ähnlich nach dem Leistungssport. Das ist ja auch immer, du kannst als Leistungssportler, pokerst du nicht, ob du jetzt schwanger wirst oder nicht. Ich habe mit der Pille damals verhütet und ich habe auch, mein Körper hat nach dem Ende der Karriere, das war ja der Hauptgrund, warum ich aufgehört habe. Ich wollte aufhören, wenn es am schönsten ist, und ich wollte aufhören, so dass ich noch schwanger werden kann. Und ich musste dann auch erstmal 1,5 Jahre warten, bis mein Körper gesagt hat, so übrigens, jetzt funktioniert wieder alles. Der Stress vom Leistungssport ist weg und die Hormone sind weg und jetzt fangen wir mal wieder an. Und das war auch für mich ein neues Kennenlernen vom Körper, ja, dieses. Weil ich habe davor, habe ich immer nur geguckt, wann steht die nächste Waage an. Okay, dann verschiebe ich mal meine Tage so, dass ich auf gar keinen Fall die danach bekomme, weil dann nehme ich zu. Das war ja auch unter der Pille so. Und wenn du am Limit bist vom Gewicht her, dann brauchst du 1,5 Kilo drauf nicht. Und das war auch wirklich für mich ein neues Kennenlernen. Und ich glaube auch, dass das für meine Kandidatinnen zum Beispiel bei Biggest Loser total schön ist, dass ich sie ganz offen darauf ansprechen kann. Hör mal zu, hast du deine Tage noch? Wenn ja, wie schaut es bei dir aus? Und dieses offen drüber reden, da stutzen viele am Anfang, weil das Neuland ist, dass man da offen drüber redet und dass das nicht versteckt gemacht wird. Aber ich halte es einfach für eminent wichtig, und das ist nun mal ein Teil von uns. Also Ich finde es auch nicht schlimm, aber ich habe auch keine irgendwie argen Schmerzen oder so. Ich habe das auch nie als Feind oder Problem gesehen. Und da sind wir ja Gott sei Dank beide anscheinend gut gesegnet. Aber nichtsdestotrotz hilft es unglaublich, dass man darüber spricht und dass man dann auch anpasst und dass man dann auch mal sagt, ja, dann lass doch in den paar Tagen 5 Grade sein. Also bei allem Ehrgeiz, den du jetzt brauchst, und gerade wenn du abnehmen willst, das ist ein Unterfangen, das ist schwierig, aber es gibt Tage, da muss man es nicht machen. Akzeptiert es einfach.
Ich habe, wie gesagt, mich sehr spät erst angefangen, mit dem Thema Zyklus und Sport auseinanderzusetzen, und habe aber mein erstes Wissen aufgesaugt bei Laura Philipp, der Triathletin. Die hat ganz tolle Videobeiträge zum Thema Trainieren mit dem Zyklus. Und von der habe ich gelernt, die hat dann gesagt, naja, den Zyklus kann ich ja nicht ändern und ich will auch nicht mit Hormonen da eingreifen. Und ich will eigentlich so fit sein, dass ich auch in meiner schlechtesten Hormonphase den Ironman auf Hawaii gewinnen kann. Also so, das einfach mitzunehmen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich muss so gucken, dass ich da am Wiegetag nicht in dem und dem Zyklusbereich bin, wo ich vielleicht viel Wassereinlager, dann muss man eigentlich sagen, naja, dann musst du so leicht sein, dass du trotz Wassereinlagerungen das Idealgewicht auf der Waage hast und so. Und eben zu sehen, das ist jetzt keine Entschuldigung, nur weil ich morgen meine Tage bekomme, brauche ich heute keine Tempoläufe machen oder so. sondern einfach sagen, ich nehme das jetzt mit und vielleicht soll ich die Tempoläufe heute in 4 Minuten machen. Dann mache ich sie halt in 4:20, aber ich mache sie. So, und einfach dieses Wissen zu haben und dann nicht völlig verzweifelt und heulend am Straßenrand sitzen, ich habe die nicht in 4 Minuten geschafft, sondern zu wissen, ne, ich habe sie in 4:20 gemacht, aber ich kriege auch morgen meine Tage und ich habe sie gemacht. So, und jetzt ab nach Hause und was Gutes essen. Also man kriegt so eine Entspanntheit damit. Und zum Thema Körpergefühl will ich noch was sagen. Das ist ein großer Appell an alle, die technikaffin sind und sich grandiose Uhren kaufen. Und da ist ja wirklich mittlerweile so viel am Start. Ich kann meinen Schlaf tracken und ich kann meinen Zyklus tracken und ich kann sowieso all meine Laufeinheiten tracken. Und ich bin da auch echt ein Fan von. Und ich nutze das alles. Aber die Gefahr ist einfach da, dass wir verlernen, auf uns zu hören. Also wenn ich mein Handy brauche, um zu gucken, wie ich heute Nacht geschlafen habe, dann ist doch irgendwas nicht richtig. Also ich finde, da sollte man doch selber immer noch so ein bisschen auf sich hören können, wie geht's mir gerade. Und dass mir das nicht permanent eine App sagt, also du hast so und so viel Wasser im Körper, du hast heute Nacht so und so viel in der REM-Schlafphase verbracht und du solltest heute Erholung trainieren und deine VO2 Max liegt da und da und ich prognostiziere dir, dass du den Marathon so und so laufen kannst. Das ist alles schön und gut, aber wer das für bare Münze nimmt, der läuft Gefahr, einfach auch dann so ein bisschen neben der Spur sich zu entwickeln. Und deshalb immer wieder mal zurück zum Körpergefühl. Heißt nicht, leg die Uhr weg, sondern lass die Uhr mitlaufen, aber hör auch mal bewusst auf das, was da so in dir spricht.
Und da wird sehr viel gesprochen. Da wird viel gesprochen. Wie geht's für dich weiter?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir dann, als der Schlüssel von der Schublade, in der der 100-Kilometer-Wunsch liegt, in die Isar fiel, gesagt, komm, Sonny, back to the roots. Und the roots sind schneller Straßenmarathon. Also ich bin natürlich auch Trails gelaufen und all sowas, aber ich bin gut auf Asphalt und ich laufe gerne auf Asphalt. Also sprich, flache Strecke, schnelle Schuhe und im schnellstmöglichen Tempo von A nach B kommen und das dann schaffen, da habe ich einfach Spaß dran. Ich liebe auch die Leichtathletik. Ich freue mich total auf die Olympischen Spiele jetzt und ich fieber da mit allen mit, die da, vor allem natürlich die Laufdisziplinen, und könnte mir da stundenlang Trainingsvideos angucken von denen, weil ich liebe einfach diese, wie ein Mensch, wie schön das aussieht, wenn der schnell läuft. So, und da habe ich mir gesagt, also in meinem Alter nochmal die 10 Kilometer unter 40 Minuten, das wäre schon echt schick. Und ich weiß, das ist nicht, also ist nicht völlig unrealistisch, aber es wäre ein ordentliches Stück Arbeit. Und ich bin bereit zu arbeiten und vielleicht fange ich mal an mit 5 Kilometern nochmal unter 19 Minuten und wenn ich unter 20 Minuten und wenn ich dann das schaffe, dann kann ich ja die 10 angehen. Und wenn ich die 10 tatsächlich nochmal unter 40 laufe, dann träume ich natürlich auch nochmal von einem schnellen Marathon. Ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal unter 3 laufe, aber selbst wenn ich ihn in 3:09 liefe und ich werde übernächstes Jahr 50, also in der AK 50, 3:09, da wäre ich schon echt sehr, sehr zufrieden mit mir. So, das sind so die Dinge. Aber ich habe auch gelernt, das eben mit einem Aber zu versehen. Also wenn ich merke, das Knie ist trotz OP nicht mehr in der Lage, 3 Stunden lang auf Asphalt zu hämmern, dann eben nicht. Und dann will ich auch einen Haken an die Laufkarriere machen. Mir ist bewusst, dass meine schnellsten Zeiten vorbei sind. Nichtsdestotrotz habe ich mich als Coach etabliert. Ich muss zugeben, ich habe dann, als ich letztes Jahr mit so viel Schmerzen hier dann auch überlegt, meinen Beruf ad acta zu legen und eine Strickschule aufzumachen. Ja, weil ich so gemerkt habe, boah, ich bin Autodidakt, ja, und ich kann gerade selbst gar nicht rennen. Ich veranstalte ja auch Laufreisen und mache also so Camps, vor allem mit Runners World und so. Und ich bin in den Camps, mache ich alles. Also ich bin Head Coach und renne vorne weg und ich mache das Teilnehmermanagement und ich rede mit den Hotels und ich bin ja die Mutter von Det Jansen. Und plötzlich saß ich da und konnte gar nicht mitlaufen und musste junge Trainer engagieren, die halt mich ersetzen sozusagen. Und ich dachte, nee, das kann ich nicht. Also dass ich bin doch nur gut in dem, was ich tue, wenn ich es auch wirklich vorleben kann. Hab dann als Eventmanagerin mich wieder angefangen zu bewerben und hab dabei aber gemerkt, nee, eigentlich will ich das nicht. Ich möchte nicht für O2 die Führungskreistagung ausrichten. Ich möchte eigentlich mit Menschen in Andalusien am Strand laufen oder ihnen wenigstens sagen, wie sie da laufen sollen. Also mache ich natürlich weiter als Laufcoach, aber da ging so einiges in meinem Kopf vor die letzten 2 Jahre. Und jetzt geht's so weiter, dass ich gerne Trainerin für die sein möchte, die vielleicht auch die 40 überschritten haben und bis ins hohe Alter mit Sport und gesunder Ernährung und Krafttraining den Krankenkassen vielleicht ein bisschen Arbeit abnehmen. Ich sag's mal so. Also ich wünsche mir, dass noch viel mehr das Bewusstsein in der Bevölkerung wächst, wie sehr wir unsere eigene Gesundheit in der eigenen Hand haben. Die Zeiten sind so ein bisschen vorbei, dass man zum Onkel Doktor geht und sagt, mir fehlt was, bitte machen Sie mich wieder heile. Sondern man muss da selber auch überlegen, wie sollte ich mich täglich verhalten, damit ich bestmöglich gesund bin. Und das würde ich gerne mit vorantreiben, einfach zu propagieren, ey, Bewegung ist das A und O. Und auch alte Leute müssen anders trainieren als junge Leute. Also Krafttraining wird immer wichtiger, Schnelligkeitstraining wird immer wichtiger, eiweißhaltige Ernährung wird immer wichtiger. Das sind alles so Sachen, wenn man alt ist, läuft man am liebsten lang und langsam, weil das kann man besonders gut. Und ich gehe jetzt hin und sage denen, nee, du machst jetzt heute mal 10 mal eine Minute schnell und danach machst du nochmal 20 Burpees und so. Und ja, ich weiß, du bist 68, aber genau das ist das, was dir fehlt. Und da habe ich gerade unwahrscheinlich Freude, meinem Kundenstamm mal so ein bisschen Feuer unterm Hintern zu machen.
Das klingt spannend. Vielleicht klopfe ich dann auch eines Tages mal an der Tür und sage, so, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich da mitmachen. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen. Wir nähern uns schon dem Ende und wir kommen zu meiner Rubrik, die jedes Mal drankommt. Knockout des Lebens oder deines Lebens und Lucky Punch in deinem Leben.
Vollkontakt. Lucky Punch.
Beim Lucky Punch gibt es tatsächlich ein paar, die ich benennen könnte. Ich habe ja schon den Sieg in Freiburg genannt. Und aber ich finde, also Lucky Punch ist ein glücklicher Punch. Und ich finde, Glück ist nicht zufällig. Ich glaube schon, dass Glück planbar ist. Trotzdem gibt es ja dann so dieses bisschen, was dann so das Schicksal noch mit reinstreut, damit es so richtig gelingt. Und mir fällt so spontan ein Rennen ein, das war ein Ultralauf in Wiesbaden. Den gibt es heute leider nicht mehr, so ein 50 Kilometer Ultra-Trail. Und den habe ich gewonnen, und zwar vor allen. Ich war vor allen Männern und Frauen die Erste im Ziel. Und das fand ich irgendwie grandios, weil das war so, als ich gerade ins Ultralaufen neu reinschnupperte. Und ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und da so in Wiesbaden in den heimischen Wäldern da so als Schnellste über die ganze Strecke da zu huschen, das war so ein Ding, du hast es drauf und du kannst es und go for it. Also da habe ich mich sehr, sehr glücklich gefühlt, ja.
Ja, das spürt man jetzt noch, das schwappt richtig rüber.
Vollkontakt. Knockout.
Ja, ich würde sagen, das war Jahr 2017. Mein Annus Horribile, wie die Queen das ihr eigenes Jahr damals genannt hat. Also es war wirklich erst mit dem Krebs und dann mit der Hand von meinem Sohn. Und ach, unser Hund hatte plötzlich keinen Fellwuchs mehr. Der war anderthalb Jahre, lief da rum wie ein gerupftes Huhn. Also es brach so wirklich meine ganze Welt zusammen. Und dieser Anruf aus der Notaufnahme, wir haben hier ihren jungen Mann liegen, der hatte einen Unfall mit dem Böller. Ich glaube, das war der Tiefpunkt in meinem Leben, ja. Also da hat es mich einmal auf die Bretter gehauen, ja.
Und du bist wieder aufgestanden und genau das macht Sieger aus. Liebe Sonja, vielen, vielen lieben Dank für dieses inspirierende Gespräch, für die Energie, die förmlich rüberspringt auf einen und man hat jetzt richtig Lust, gleich loszulaufen. Ich wünsche dir alles, alles Gute und wir laufen uns wieder über den Weg, ganz sicher.
Ganz bestimmt. Liebe Chrissy, ich danke dir sehr und ich wünsche dir, dass du noch viele tolle Gespräche hier führst. Ich werde sie mir anhören und nochmal lieben, lieben Dank.
Danke dir.
Aufstehen, durchbeißen, weiterkämpfen. Vollkontakt, der Podcast mit Dr. Christine Theiss.